In seinem neuen Buch »Das violette Hündchen«, da lädt Michael Maar ein zu einem Streifzug durch die Weltliteratur von Shakespeare über Virginia Woolf bis zu Salman Rushdie und führt dabei vor, welche Lust und welchen Reiz aufmerksames Lesen bescheren kann. Denn nicht nur der Teufel steckt im Detail, auch das Geheimnis großer Literatur, wenn man denn dafür ein Auge hat. Ende Januar holen Radio 1 und Radio 3 Michael Maar zur Vorstellung dieses neuen Buches »Das violette Hündchen« heißt es in den großen Sendesaal vom RBB. Und bis dahin stellt er uns jede Woche ein Werk der Weltliteratur vor in unserer neuen Rubrik Die großen 10. Michael Maar erklärt die Weltliteratur im Detail. Los geht's heute mit Bram Stokers Draculas, vielleicht gleich eine Überraschung. Herr Maar, Sie schreiben ja eigentlich in Ihrem Buch von den Großen der Weltliteratur, von Jane Austen, von Henry James, von Nabokov, von Thomas Mann und so weiter. Ich freue mich zwar total, weil ich das Buch sehr, sehr liebe, oute ich mich gleich mal, aber warum gehört für Sie auch Bram Stokers Dracula dazu? Ist das nicht eigentlich eher sowas wie, wenn auch gehobene Trivialliteratur?
Es gilt so, aber nicht ganz zu Recht. Es gibt ja Bücher, die jeder kennt, aber nur die wenigsten wirklich gelesen haben. Der Germanist, der große, zu früh verstorbene Germanist Heinz Schlaffer, fand dafür das Wort der schmutzigen Rezeption. Genau in dieses Fach fällt Stokers Dracula. Man kennt schon durch die Verfilmung die klassischen Details, die Abneigung des Grafen gegen gewisse Knollengewächse, sein Geisterschloss in Transsilvanien und seine Schlafgewohnheiten oder die Spiegel, die ihn nicht reflektieren, die leeren Gräber auf den Friedhöfen, den ersten Strahl der Morgensonne, der dem Vampir zum Verhängnis wird. Aber sehen Sie, das Letzte stimmt gar nicht. Es steht nicht im Buch, auch wenn man sich daran zu erinnern glaubt. Auch das gehört zur schmutzigen Rezeption. Graf Dracula stirbt rechtzeitig vor Sonnenuntergang durch ganz banale Messerstiche. Es stimmt allerdings, dass sein Leichnam sofort zu Staub zerfällt.
Oh ja. Was ist Ihnen denn jetzt bei der nicht schmutzigen Lektüre aufgefallen?
Ja, also man muss wissen, was ich auch nicht wusste vor der Lektüre, Stoker war ein Hochintellektueller. Er hatte im Trinity College Mathematik und Literatur studiert, er war irischer Abstammung und war unter anderem mit Oscar Wilde oder Conan Doyle befreundet. Sein Dracula ist alles andere als Trash. Es ist ein raffiniert aufgefächerter, von literarischen Querverweisen strotzender und fast perfekt gebauter Roman. Der erzählerische Trick ist die ständige Verschiebung der Perspektiven. Der Roman ist eine Collage aus den unterschiedlichsten Textsorten. Da gibt es das Tagebuch der Verlobten, das Protokoll des Nervenarztes, die Briefe an die beste Freundin, den Artikel der Journalisten über das sonderbare Geisterschiff und vor allem die angsterfüllten Aufzeichnungen des in Draculas Schloss gefangenen Jonathan Harker. Sogar das Interview kommt schon vor. Stoker schrieb 8 Jahre daran, es ist der typische One-Book-Author. Alles, was danach kam, war schaurig schlecht. Und es ging auch nicht gut mit ihm persönlich aus. Er starb verarmt und wohl an Syphilis. Und er hatte noch mit dem Todeszeitpunkt Pech. Es fiel zusammen mit dem Untergang der Titanic. Das hat die Nachrufe auf ihn minimiert. Er hat überhaupt eine problematische Existenz. Kurz gesagt, wie neuere Brieffunde nahelegen, war er verkappt schwul und konnte es in seiner Zeit natürlich nicht offen ausleben.
Soweit der autobiografische Hintergrund von Bram Stoker. Finden sich da auch Spuren in dem Buch in Dracula?
Ja, mehr als genug. Das Verhältnis von Dracula zum armen Mr. Harker ist deutlich homoerotisch geprägt. Und die Szene, in der die vom Vampir gebissene Lucy mit einem Pfahl zu Tode gerammt wird, hat nur für sehr unschuldige Augen keinen sexuellen Subtext. Im viktorianischen England war das alles tabu. War auf dem Vampirschloss in Transsilvanien, da durfte man gewissermaßen die Sau rauslassen.
Herr Maar, wenn Sie sich auf ein Detail des Romans beschränken müssten, was schwierig genug ist, welches wäre das?
Es wäre in diesem Fall ganz präzise ein einziges Verb. Der Held des Romans, der holländische Professor Van Helsing, klärt seine gebannt lauschenden Zuhörer endlich über die wahre Natur des Vampirismus auf. Eine Biene steche einmal und sterbe daran. Doch der vom Vampir gebissene, der werde zum Untoten. Er könne nicht sterben, sondern müsse, Zitat, durch die Jahrhunderte wandern, Zitat Ende. Warum sollte die zartfüßige Lucy durch die Jahrhunderte wandern müssen? Hätte man ja nicht vorsichtshalber das Herz durchbohrt. Sie wäre geglitten oder geschwebt, sie wäre vielleicht getrippelt, aber keineswegs gewandert. Doch das Verb verrät die Anspielung. Sie gilt dem Wandering Jew. Es ist der ewige Jude, Ahasveros, der Christus auf dem Weg zur Kreuzigung verspottete und dafür verdammt wurde, als Untoter bis in alle Zeiten durch die Welt zu wandern. Das Motiv gibt es übrigens auch bei Wagner im Parsifal, da ist es allerdings auf die Kundry transponiert. Mhm. Die beiden kannten sich übrigens, Stoker und Wagner. Also kurzum, Dracula ist nicht ganz frei von antisemitischen Subtexten.
Aber sollte man das Buch dann nicht eigentlich auf den Index setzen?
Über Dracula die Grabplatte senken oder ihm den Zensurpfahl ins Herz rammen? Nein, man lese ihn geschützt mit dem Knoblauch des historisch-kritischen Kommentars.
In jedem Fall möchte ich anfügen. Michael Mahr, herzlichen Dank über Bram Stokers Dracula. Mehr dazu und noch mehr Weltliteratur bekommen Sie bei der schönen Lesung von Radio 1 und Radio 3, bei der er dann sein neues Buch vorstellt. 25. Januar nächstes Jahr, so lange ist das gar nicht mehr hin, wie es klingt. 18 Uhr geht es dann los im großen Sendesaal hier im Haus des Rundfunks in der Masurenallee Berlin-Charlottenburg. Karten dafür gibt es auch bei uns im Netz auf radio3.de. Und sein Buch, das wir Violette Hündchen, das ist bei Rowohlt erschienen, hat 592 Seiten und kostet 34 €, das E-Book 29,99 €.